Jede Seite ein neues Land, wo Fantasie die Reise fand. Interviews mit Autoren nah und Hörspiele machen alles wahr. Vom Daily Klappentext, neue Bücher jeden Tag. Ein Abenteuer, das dich trägt, weil Lesen Spaß machen mag. Mach dich auf, komm mit, sei frei, die nächste Story ist schon dabei.
Einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich dir und herzlich willkommen hier zu Daily Klappentext, deinem Podcast, der dich abschalten lässt mit Büchern, Stimmen und Geschichten. Moin, mein Name ist Ben und wir haben Donnerstag, den 25. Dezember. Schönen ersten Weihnachtsfeiertag wünsche ich dir. Und auch am ersten Weihnachtsfeiertag bin ich für dich da, hab dir was Schönes mitgebracht. Aber was es genau ist, das verrate ich dir gleich. Erstmal trinken wir beide einen kleinen Weihnachtstee zusammen. Warte, jetzt muss ich nur richtig den Tee nehmen und nicht den Teebeutel im Mund nehmen. Warte. Ja, sehr lecker. Das ist ein Granatapfeltee. Habe ich auch irgendwie gefunden. Schmeckt mir tatsächlich ganz angenehm. Was steht heute an? Heute habe ich dir ein Interview mitgebracht. Ich habe vor einiger Zeit mit einem Hörspiel-Enthusiasten gesprochen, aber kein ganz normaler Hörspiel-Enthusiast. Wer das ist, das wirst du gleich erfahren. Viel Spaß mit dem Interview und wie gehabt, nach dem Interview hören wir beide uns noch mal ganz kurz, dann erzähle ich dir noch ein paar Sachen. Also viel Spaß mit dem Interview.
Hi. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Ben. Das freut mich total. Ja, mein Name ist Olaf von der Heidt. Ich bin nebenberuflicher Hörspiel-Nerd und unter anderem Kollege von dir. Habe auch einen Podcast bei mir. Der beschäftigt sich halt rein mit Hörspielen. Ich mache mit meinem Co-Host Martin seit 2012 den Podcast Orcast. Und darin sprechen wir einmal monatlich in mehreren Teilen über alle aktuellen Hörspiele, die da kommen im kommenden Monat oder die im letzten Monat gelaufen sind. Das ist so die grobe Marschrichtung, wie wir uns bewegen. Haben da noch einen Blog, wo es so allgemein ums Hörspiel geht, um irgendwelche News oder sonstiges. Und ganz dazwischen, zwischen den Hörspielen, haben wir auch ganz viel Platz für alberne Stories von alten Männern, die ja auch irgendwo unter müssen. Und da basteln wir dann halt, wie gesagt, einmal monatlich in mehreren Teilen einen Podcast raus. Wir haben mittlerweile, sind wir in der 162. Ausgabe, also 162 Monate machen wir das schon. Wir haben ab und zu mal eine Sommerpause eingelegt und daher kommt die Zahl so ungefähr zusammen. Aber wie gesagt, es sind jetzt 13 Jahre und ein bisschen, die wir das Ganze jetzt schon eigentlich regelmäßig schultern. Daneben habe ich noch eine Hörspiel-Webseite, die Hörspieltipps.net, die darin eigentlich ihren Ursprung hat, dass ich Radiotipps früher für ein Forum geschrieben habe, was dann irgendwann weggebrochen ist. Und ich mir dann gesagt habe, wäre ja blöd, wenn diese Tipps irgendwie gar nicht mehr gäbe, und habe dann so eine eigene Website, ich sag mal das große Wort, programmiert. Also ist eher sehr rudimentär. Und aber die Seite gibt es halt auch jetzt seit knapp 20 Jahren. Und ist immer noch tatsächlich eine Anlaufstelle, gerade für den Radiobereich. Also ich war neulich auf den ARD-Hörspieltagen und habe da auch wieder gesagt bekommen, wie praktisch die doch wäre, da man hier auch die Info hätte, wann irgendwelche Hörspiele gesendet wurden, und der eine oder andere schreibt wohl seine Rechnungen danach, weil er sich dann darauf verlassen kann, da wurde das Hörspiel, wurde im letzten Jahr 5-mal bei verschiedenen Sendern gesendet, und da habe ich ja noch ein paar Tantiemen offen. Also es scheint zumindest einen praktischen Nutzen für den einen oder anderen zu haben. Ansonsten bin ich so ein typisches Kassettenkind, also jetzt Mitte 50 und mit insbesondere Hörspielkassetten, aber auch schon mit Schallplatten aufgewachsen und habe zwar auch diesen üblichen pubertären Interessensknick mitgemacht, also dass dann irgendwann alle Hörspiele bäh waren. Ich habe mich dann aber trotzdem ins Radio gerettet und habe so Hörspiele für Erwachsene, also insbesondere Kriminalhörspiele, die bei mir im Sendegebiet, damals war man ja noch auf UKW angewiesen, liefen und die habe ich mir dann auch weiterhin auf Kassette aufgenommen und die dann im Autoradio oder zu Hause eben auf diese Art noch reingezogen. Also ich bin nicht ganz weg von dem, aber ich bin zum Beispiel weggekommen von 3 Fragezeichen und da musste ich dann halt auch bis zum üblichen Revival irgendwann in den 30ern, also meinen 30ern warten.
Okay, nicht schlecht. Also du bist auf jeden Fall eine der Ansprechpersonen rund um Hörspiele, so was von der Fanseite angeht. Ich finde, also es ist beeindruckend auf jeden Fall, weil es kostet natürlich auch, wenn man so einen Podcast über, 13 Jahre führt. Und das sind natürlich alles schon, das ist eine Hausnummer, wenn man das privat macht. Wie bist du denn überhaupt dazu? Also was war, also bei deiner Seite hast du gesagt, das sind aus dem Radio heraus erwachsen. Mhm. Aber wie kam es, dass du so viel im Endeffekt gemacht hast? Bist du irgendwie mit dem Hörspielsegment verwachsen? Ist das irgendwie ein Beruf? Kommst du da irgendwie her? Oder war das einfach nur eine reine Leidenschaft?
Nee, tatsächlich habe ich überhaupt nichts mit dem Medium beruflich zu tun. Ganz andere Baustelle. Ich bin Beamter, entsprechend langweilig. Und da gibt es gar keine Berührung. Ich komme noch nicht mal aus dem Kulturbereich im Beamtentum. Also ist wirklich ein reines Hobby. Und tatsächlich ist das so immer so gewachsen und es kam immer ein bisschen mehr dazu. Also es fing, wie gesagt, mit so einzelnen Radiotipps an, dass halt irgendwann ich gesehen habe, also nächste Woche läuft der Krimi XY und den habe ich doch schon mal gehört und da kann ich doch dem einen oder anderen eine kurze Empfehlung doch mal mitgeben. Und und dann kam die Seite und dann wurden es immer mehr Hörspiele. Irgendwann kamen die kommerziellen Hörspiele dazu. Irgendwann kam der Podcast. Also es hat sich immer so ein bisschen aufgebaut. Es ist wenig weggebrochen, immer mehr dazugekommen, aber ich glaube, es hat jetzt so ein Maß erreicht, wo der Freizeitanteil doch langsam zur Neige geht. Also viel mehr ging jetzt auch nicht mehr als das, was ich mache.
Ja, okay, also schon, ich finde es beeindruckend und spricht ja für dich und spricht im Endeffekt auch für das Medium Hörspiel, dafür, dass das so eine Leidenschaft bei dir geweckt hat und dass du einfach sagst, du willst dranbleiben.
Ja.
Schaffst du es dann überhaupt noch, Hörspiele als Entspannung zu hören? Oder verbindest du damit eher sowas wie, ach, jetzt muss ich schon wieder ein Hörspiel hören, wegen Arbeit,
ja, das gibt es auch, aber mittlerweile, das Gute ist es jetzt, also wir hatten im Orcast Zeiten, wo gerade so viele Hörspiele rauskamen, dass man die tatsächlich alle hören könnten. Also das war dann auch so das erklärte Ziel, okay, in diesem Monat kommen 30 Hörspiele, die hören wir jetzt alle und sprechen über alle. Und das ist mittlerweile nicht mehr machbar, weil allein der kommerzielle Markt schafft diese 30 locker. Und also sind es in jedem Monat ungefähr so 200, 250 Hörspiele, die es überhaupt neu oder wieder gibt. Und die neuen sind allein, dürften schon so um die 100, 120 sein. Also gut, die Hälfte ist komplett neu und das schafft man einfach nicht mehr. Und da kann man dann schon mindestens mal ein bisschen aussieben oder muss aussieben und kann sich dann schon die raussuchen, wo man denkt, naja, das könnte was werden, das interessiert mich. Andere kann man dann halt oder lassen wir dann halt auch einfach links liegen, wo wir entweder wissen, naja, okay, das ist eine Reihe, da haben wir die ersten 3 Folgen gehört, das hat uns nicht so riesig gefallen. Die lassen wir dann auch weg, hören dann vielleicht mal so alle 10, 15 Folgen nochmal neu rein, aber also da können wir zumindest schon mal aussieben. Von daher ist es nicht so wie früher, dass wir uns zu den Hörspielen quälen müssen zum Teil, sondern können halt, wie gesagt, schon mal so vorselektieren und dann schon nach Lust und Laune mal ein bisschen reinhören. Zur Entspannung ist es tatsächlich so, dass es kaum noch reicht. Also die wir uns vornehmen, die wollen wir dann auch für den Orcast hören. Also so, dass ich jetzt sage, ich setze mich heute Abend mal hin und höre nochmal, keine Ahnung, den Herrn der Ringe, den ich schon 3-mal gehört habe und das zur Entspannung mir jetzt einfach, weil es mir mal gefallen hat, nochmal zu hören, da habe ich dann die Zeit tatsächlich nicht für. Also dann nehme ich die lieber und höre irgendwas Neues, worüber ich sprechen kann. Also so aus Lust an der Freude und am Hören, irgendwas zu hören, das kommt tatsächlich eigentlich gar nicht mehr vor und es wird, also wenn ein Hörspiel gehört wird, dann ist es auch aus dem Grund, damit ich drüber sprechen kann.
Ja. Okay, ist natürlich auf der einen Seite ein bisschen schade, auf der anderen Seite tust du damit ja dann den Fans im Endeffekt
Ja, aber mir dann auch, weil gerade, ich halte ja immer so die Fahne vom Radiohörspiel hoch, weil es da insbesondere immer mal wieder Sachen gibt, wo man nicht mit rechnet. Die hört man, denkt, der Titel, das ist absolut sperrig, weiß ich nicht, ob das überhaupt was für mich ist. Und dann hört man rein und dann ist man dann doch so angetan von dem Stück, dass man es total abfeiert. Es gibt da, also aus dem letzten Jahr, oder beziehungsweise aus diesem Jahr, gibt es das Beispiel, früher war die Welt noch schlecht, hieß das Hörspiel. Das klingt schon so komisch, dass es eigentlich bei mir schon von der Playlist runtergefallen wäre. Aber naja, man kann so ungefähr einordnen, wann es lief, welche Ausrichtung es hat. Es klang dann eben nicht so, dass das reine Kunst ist, sondern tatsächlich auch ein bisschen Inhalt und ein bisschen gefällig produziert wurde. Und so war es dann auch. Und das war wirklich ein ganz grandioses Hörspiel. Da freue ich mich dann darauf, dass ich sowas entdecken kann. Dann so alle, naja, ich sag mal, alle 50 Hörspiele, was dabei ist, was mich total überrascht, was mich total flasht und was mir so die Freude am Medium auch wieder wiedergibt und auch bestätigt, dass es halt immer noch möglich ist, mich zu überraschen und mich mit guten Inhalten zu überraschen.
Schön. Aber da kommen wir doch vielleicht mal zu einer Anschlussfrage. Und zwar, was macht für dich denn, nachdem du so viele Hörspiele bisher schon gehört hast, ein gutes Hörspiel aus?
Ja, also ich komme immer, also das A und O bei mir in meiner Geschmackswelt ist der Plot. Also ich brauche eine gute Story, möglichst eine originelle Story. Oder, also wenn die Story so lala ist, dann sollte es zumindest irgendeine Originalität in der Umsetzung haben. Also ich lasse mich gern von einem Hörspiel überraschen. Was ich so gar nicht mag, sind so, ich bezeichne es immer als die ausgetretenen Pfade, wenn man also so ein Hörspiel produziert, so wie man immer Hörspiel produziert hat. Also ich sag mal, die neueste 3-Fragezeichen-Folge überrascht mich im Regelfall nie. Das ist mal ein bisschen besser, ein bisschen schlechter. Die haben ihre Vorteile, die haben ihre Nachteile. Aber das ist so nichts, wo ich am Jahresende sage, ach guck mal, hier, das war doch mal ein super Jahr und die Folge, das ist jetzt so das Herausragendste. Naja, da gibt's eher so eher kleinere Sachen oder mal ein Ausreißer in der Serie, die dann ganz ungewöhnlich ist. Das ist dann eher was für mich, wo ich dann auch sage, ja, da hätte ich dann gerne mehr von, beziehungsweise eben nicht mehr von, sondern anders mehr von. Und also mich kriegt man immer auf jeden Fall mit der Originalität in der Story und in der Erzählung. Dann kann ich auch so ein Auge zudrücken, wenn vielleicht die eine oder andere Sprecherleistung vielleicht nicht mehr so ganz top ist oder es in der Inszenierung die eine oder andere Schwäche gibt. Eher besser als andersrum, als wenn mich die Story langweilt und das ist bombastisch inszeniert, brauche ich jetzt dann nicht unbedingt oder so. Oder ist zumindest für mich dann nicht wertiger.
Okay, aber inwiefern sind denn, ist es denn für dich wichtig, dass die Sprecher eine gute Qualität haben? Also, dass die in Anführungszeichen ihren Job verstehen, wenn wir von kommerziellen Hörspielen mal sprechen.
Ja, bei kommerziellen Hörspielen habe ich mich so ein bisschen an dem Hollywood-Sprechtod gehört und habe da so meine Probleme, wenn die Leute aus ihrem Synchron-Amerika-Hollywood-Sprech gar nicht mehr rauskommen. Dummerweise sind auch oftmals die Skripte schon so geschrieben, dass diese Sätze eben so klingen, als wären sie aus irgendeinem Leinwandstoff rausgeschnippelt. Mhm. Und da feiere ich dann eher was Lebendigeres, was näher am Alltag ist, was besonderer ist. Ist mir auch klar, wenn ich in Sherlock Holmes Inszenierung habe, dass das nicht klingen kann, als würde es im Ruhrgebiet spielen und die Stimmen nicht so singen können, sondern dass man da so einen gewissen...
Eine coole Idee.
Ja, einen gewissen, dann eben so einen englischen Pathos reinbringen muss oder umgekehrt, wenn es irgendwie in Amerika spielt, in Los Angeles, dann muss es klar, ist es dann von der Sprache ein bisschen anders. Aber ja, ich mag es, wenn es gut verortet ist in die Atmosphäre, wenn es reell ist, wenn es Stimmen sind, die natürlich klingen, ist mir tatsächlich lieber, als wenn ich den ausgebufften Synchronsprecher habe, der 60 Filme im Jahr und 200 Hörspiele spricht. Das ist im Regel oder meistens nicht so wirklich dolle. Das ist auf einem guten Niveau okay, aber reißt mich selten vom Hocker. Mhm. Ich habe da mein Lieblingsbeispiel ist da die Es gibt so eine Serie von Pandora's Play, also aus den frühen Zeiten, als plötzlich so die ganzen Hörspielschmieden aus dem Boden geschmiedet wurden, als man daheim mit dem Rechner mit relativ kleinem Aufwand schon Hörspiele produzieren konnte. Und da gibt es dieses Label Pandora's Play, das mit quasi so aus einem studentischen Club entstanden ist und die Hörspiele gemacht hatten, und die hatten nur Amateursprecher, aber das klang irgendwie tatsächlich wie die Studenten von nebenan. Also das war nicht so gekünstelt und so, und die hatten dadurch so einen ganz besonderen Flair. Den mag nicht jeder, da sagen auch viele, klingt mir zu provinziell oder zu einfach, aber ich mochte das total, weil das wie gesagt, so ein anderes und besonderes Flair hatte.
Ja, so, verstehe, so ein handcrafted Charme einfach. Ja, ich kann es verstehen. Wenn ich jetzt überlege, es gibt so ein paar Hörspiel, Synchronsprecher, die wie ich eine schöne Stimme haben, die einfach immer alles sprechen können. Ja. Also für mich als einer der herausragendsten Stimmen ist David Nathan. Ich finde seine Stimme super und er kann halt so viele Sachen ziemlich gut auch sprechen, aber seine Stimme ist halt, sie ist sehr glatt, also sie ist sehr, spielt auf so einem hohen Niveau, dass natürlich alle Rollen, die er spricht, die klingen perfekt, die klingen so super gut. Und wenn du dann natürlich ein Hörspiel hast, wo du, wo die Story vielleicht so ein bisschen dreckiger ist, so ein bisschen kaputter ist, und wenn du dann aber einen Sprecher hast, der das zu perfekt macht, so wie keiner, der auf der, in Anführungszeichen, wenn wir jetzt ein Hörspiel haben, wo es um Menschen geht, die auf der Straße leben oder damit überleben kämpfen, wo keiner so eine geschliffene Ausdrucksweise hat, dann passt natürlich so ein Sprecher dafür logischerweise nicht, auch wenn es vielleicht gut klingt, aber er macht etwas mit der Stimme. Also ich verstehe, was du meinst, ja.
Ja, und das ist ja oftmals auch so, dass die Leute halt auch so besetzt werden, wie die Rolle ist. Also, dass man so ins Klischee rein besetzt. Im öffentlichen Rundfunk, also so unser Running Gag ist immer, wenn bei einem Radiohörspiel, wenn da irgendein Irrer zu besetzen ist, ein Verrückter, ein Serienmörder, also irgendjemand, der so ein bisschen außerhalb der Norm fällt, dann gibt es da zwei Besetzungen, das ist entweder Jens Wawacek oder Lars Rudolph. Das ist also so, sind so quasi die Klaus Kinskis des Hörspiels, wo ich da denke, ja, das ist vielleicht ein bisschen langweilig, vielleicht sollte man da mal so einen Klatteren reinsetzen, so einen Andreas Fröhlich zum Beispiel, der sehr sonor klingt, dem man das erstmal von der Stimme nicht abnimmt, und mal gucken, ob der sowas kann. Und sowas feiere ich dann auch, wenn man dann mal tatsächlich so unerwartbar besetzt. Zum Beispiel wie mit, jetzt fällt mir der Name eigentlich ein, Udo, müssen wir weglassen, komme ich vielleicht gleich nochmal drauf.
Ja, alles gut. Ja, ich glaube, dass die HörspielautorInnen und die entsprechenden Stimmen auch suchen, die haben schon, die Schreiber, die haben natürlich schon einen Job, dass sie sich überlegen müssen, welche passende Stimme könnte ich dafür finden, die sie vielleicht kennen. Aber natürlich, wenn du nur so eine Geschichte geschrieben hast und dann jemand anders passende Stimmen dafür sucht, logischerweise haben die auch ein eigenes Bild vor Augen, vor Ohren im Endeffekt. Und denen gefallen natürlich auch bestimmte Stimmen gut. Und wenn du jemanden hast, der zum Beispiel einen guten irischen Akzent darstellen kann, der aber vielleicht, oder die Person vielleicht keine Irin oder kein Ire ist, dann macht das natürlich auch was mit der Stimme, weil, ja, ich verstehe schon, was du da so meinst. Ja, aber da würde mich tatsächlich was zu deiner Plattform, zu deiner Hörspieltipps.net interessieren. Und zwar, wie viele Hörspiele finden sich bisher auf deiner Seite?
Das sind so knapp 31.000 sind da jetzt drauf. Hat halt den Hintergrund, wie gesagt, ich habe so eine ziemliche Bandbreite, also weil ich alles an Hörspielen da verorte, und ob die jetzt, wie gesagt, ob das Radiohörspiele sind, ob die auf CD erschienen sind oder in der freien Szene, und die meisten anderen Hörspielseiten haben ja dann meistens nur ihren Blickwinkel, also es gibt eine ARD-Radiodatenbank, wo halt alle Radiohörspiele drin sind, da findet man aber keinen drei Fragezeichen oder auch keinen John Sinclair. Umgekehrt gibt es dann eben so Kassettenkinder-Plattformen, nenne ich sie jetzt mal, die dann eben nur die Sachen gelistet haben, die irgendwann mal in den 60er, 70er, 80ern auf CD und Kassette erschienen sind. Also, und da das bei mir, da sich da alles tummelt, ist es halt eine relativ hohe Zahl, wobei die in jeder Richtung auch nicht vollständig ist. Also ich habe große Lücken beim kommerziellen Bereich, was so die Jahre bis zu den Nuller sind. Das sind also gerade so die TKKG und drei Fragezeichen, die großen Serien, komplett abgebildet. Aber so der ganze, ich nenne es jetzt mal despektierlich, Kleinkram, den es so gab, der findet sich da nur in Ausnahmefällen, wenn die halt vielleicht nochmal irgendwo aufgetaucht sind. Ja, weil ich da halt auch ja gerade so das Aktuelle immer aufrechthalten kann. Aber seit 2013, sage ich jetzt mal, dürfte es eigentlich so ziemlich komplett sein. Dürfte es eigentlich alles abbilden, ja.
Nicht schlecht. Wie gehst du denn tatsächlich dabei vor? Also ich gehe mal davon aus, dass du irgendwelche verschiedenen Links hast, dass du Newsletter abonniert hast. Vielleicht kennst du auch die eine oder andere Person aus Szenen. Und dann schreibst du die Sachen zusammen und trägst sie auf deine Seite ein?
Genau. Also eigentlich ist es genauso. Ich habe gerade im kommerziellen Bereich noch einen großen Helfer, der auch zufällig Martin heißt. Also ich habe zwei Martins, die mich tatkräftig unterstützen. Und Martin macht oder sammelt die Infos zu den kommerziellen Hörspielen. Wir ergänzen uns da ein bisschen, dass er also die Daten sammelt und ich bereite sie sowohl für meine Seite als auch für seine Seite auf. Also da unterstützen wir uns so ein bisschen und helfen uns so ein bisschen gegenseitig aus, wobei sein Zutun deutlich größeren Anteil hat als meinen. Also ich profitiert deutlich mehr davon als er, und aber trotzdem hat das einen gewissen Synergieeffekt. Und ja, und beim Radio mache ich es meistens, da bin ich meistens alleine. Es gibt aber einige Fans meiner Seite, die schon ewig dabei sind, die mich immer mal gerne auf die ein oder andere Sache aufmerksam machen, die ich irgendwo übersehen habe und so. Und ja, für sowas bin ich auch immer dankbar, weil alles kann ich dann auch nicht im Blick haben. Ich habe zwar so die Standard-Sendetermine, die habe ich eigentlich immer auf dem Schirm, aber wenn es irgendwie ein Feiertag ist und dann gibt es mal irgendeine Sendung, die außerhalb der Norm läuft, die verpasse ich dann auch schon mal gern, und da bin ich dann auch dankbar, dass da ein bisschen Input von außen kommt und ich da unterstützt werde. Aber kann ich ja gleich aufrufen, macht das gerne, also schmeißt mich zu mit Infos, wenn ihr irgendwas vermisst auf meiner Seite, ich bin für jeden Hinweis dankbar und trage da auch gerne was nach, aber ich falle halt meistens selten selbst drüber, ich brauche dann schon so ein bisschen Input, gerade wenn es so ein bisschen außerhalb der Norm ist.
Ja. Okay, also ihr habt den Aufruf mitbekommen, unterstützt auch der lieben Olaf.
Gerne.
Ja. Also finde ich beeindruckend. Kannst du euch sagen, wie lange du da täglich an deiner Seite arbeitest? Gibt's das?
Naja, täglich ist es. Also ich hänge meistens so, also ich habe ja zum Beispiel abgewöhnt, Fernsehen zu gucken, und hänge dann eher abends nochmal 2 Stunden am Rechner. Reicht dann aber auch meistens. Also auch nicht jeden Tag, also es sind 10-12 Stunden vielleicht in der Woche oder so, die das Ganze frisst. Also es ist ein ausführliches Hobby, aber es ist, ist für meine Verhältnisse noch im Rahmen, glaube ich. Also es ging noch schlimmer, glaube ich.
Ja, gut, das glaube ich. Das ist aber schon schön. Also finde ich wirklich interessant. Wie sieht es denn da nicht aus? Bist du generell mit Hörspielschaffenden vernetzt? Gibt es da so auch Synergieeffekte, dass die mal berichten, wie hier, du Olaf, da kommt jetzt bald eine neue Folge von Hörspiel XY drauf. Willst du nicht mal das auf deiner Seite vermerken oder? Gibt es so
das? Ja, das gibt's durchaus. Also es ist ja auch so, dass gerade der jetzige kommerzielle Markt ja durchzogen ist von ehemaligen Hörspielfans, also Leuten, die man mit denen man früher sich in irgendwelchen Foren ausgetauscht haben irgendwann mal angefangen, Hörspiele zu produzieren und sind heute ja hauptberuflich zum Teil sogar Hörspielmacher, und die kennt man halt von früher und mit denen hat man auch heute noch Kontakt, und das funktioniert auch gut, und auch viele Hörspielmacher, jetzt nicht Europa oder so ganz große, aber kleinere, die das schon ziemlich gut finden, was wir machen, und auch ein Interesse daran haben, dass wir ihre Hörspiele abbilden, die uns also immer noch mit Infos versorgen. Das gibt es sogar im Radiobereich, also ganz viele Leute mittlerweile aus dem Dunstkreis der ARD-Hörspiele, Mit denen haben wir mittlerweile Kontakt, auch in die Schweiz, zum Beispiel zum SRF. Da ist ein schöner Austausch und es gibt auch einige Fans, die so im Hörspielbereich immer mal wieder auftauchen, die dann auch als Macher manchmal auftreten und die uns dann auch versorgen. Also das ist schon ein guter Austausch mittlerweile und man kriegt schon das eine oder andere vielleicht ein bisschen früher mit als andere und das ist auch schon schön. Macht doch dann noch mal ein bisschen mehr Spaß. Ja.
Das glaube ich. Finde ich interessant. Jetzt ist natürlich eine Frage, also ich kann von mir aus meiner eigenen Perspektive sprechen, als jemand, der viele Bücher liest und der viele Bücher auch zu Hause hat. Wie sieht es bei dir eigentlich aus? Hast du etliche Kassetten, Schallplatten, wie auch immer, oder bist du Dreamer, der alles nur über Spotify und Co. bezieht? Wie sieht das bei dir aus?
Also ich habe tatsächlich doch relativ viele Hörspiele auf CD und Kassette zu Hause. Also relativ ist relativ. Also es gibt also, ich sag mal, in dem Dunstkreis, wo ich mich früher bewegt habe, also mit diesen Hörspielfans, da gibt es also Leute, die die Bude deutlich voller haben als ich. Ich habe halt so in meinen Anfangszeiten, als ich die Seite betrieben habe, da war das halt gang und gäbe, dass man neu erscheinende Hörspiele auf CD sich hat schicken lassen, um die zu besprechen. Und aus der Zeit gibt es halt ganz viele CDs, Kassetten, die sich hier angesammelt haben. Das ist aber in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Also mittlerweile gibt es ja ganz viele Hörspiele oder der Großteil der Hörspiele, die erscheinen, die es gar nicht mehr auf einem physischen Datenträger gibt. Es gibt, glaube ich, noch zwei Labels, die mich regelmäßig mit CDs bemustern. Ansonsten tut sich da nicht viel. Ich habe auch keinen Überblick, wie viel das tatsächlich ist. Es ist also so eine Wand. Ich gucke da gerade mal rüber. Das sind so 5x2 Meter, also so 10 Quadratmeter plus nochmal 2, 4, 6, so 16 Quadratmeter, hätte ich jetzt mal gesagt, voll CDs und Kassetten. Aber wie gesagt, es gibt Leute, da ist es weitaus voller. Also das meiste habe ich tatsächlich nur als Datei vorliegen. Ich komme ja auch vom Radiohörspiel, wo man schon relativ früh mit Dateien und MP3s insbesondere arbeiten musste, weil ist ja gar nichts zu Griffiges gab. Die Radiohörspiele sind ja in den seltensten Fällen auf CD erschienen. Und da war man dann schon auf Aufnahmen angewiesen und war dann auch so die ersten, die man dann tatsächlich so nur auf der Festplatte hatte.
Okay, also trotzdem, klingt schon nach einer ganzen Masse.
An Hörspielen habe ich, die ich mitzählen konnte, ich habe bei weitem nicht alle gezählt, aber die, wo ich so definitiv sagen kann, ja, die habe ich auf jeden Fall, das sind mittlerweile so 35.000.
Halleluja.
Aber nur physisch, also nicht physisch, so.
Okay. Genau. Also physisch 35 CDs scheint.
Ja, das wäre ein bisschen viel, aber das ging auch nicht auf 16 Quadratmeter.
Nein, da braucht man, glaube ich, ein bisschen extra, mehr. Ja. Genau, richtig. Aber schon beeindruckend. Wenn man sich dann überlegt, wie viele du davon dann vielleicht sogar alle gehört hast oder ob du davon alle gehört hast, das ist schon eine.
Ja, wir haben im jüngsten Orcast hatten wir unser Jubiläum gefeiert. Ich schreibe ja immer mit, welche Hörspiele wir vorstellen und vermerke das auch bei mir in der Datenbank, damit ich auch die Links zu diesen Hörspielen generieren kann. Und wir haben also in der letzten Ausgabe vom Orcast unser 7000. Hörspiel, was wir besprochen haben, vorgestellt. Ist dann auch schon eine Zahl, die einen so ein bisschen erschlägt und auch so ein bisschen denkt, wir haben auch irgendwie dann so roundabout 7000 Stunden nur diese Hörspiele gehört.
Ja, gut, ganz ehrlich, es gibt schlechtere Sachen, wo man seine Freizeit mit verbringen
kann. Genau, das stimmt, ja. Ja, in der Spielothek 7000 Stunden gesessen haben, wäre deutlich schlechter gewesen.
Ja, das sehe ich genauso. Aber gut, ich finde, das ist ganz eine. Man hat die Zeit gut verbracht, würde ich sagen.
Ich glaube auch, ja.
So, und wenn du damit dann auch unterhalten bist und wenn man dann schöne Hörspiele einfach hat, also ja, da würde mich nämlich auch interessieren. Kannst du dich noch an dein erstes Hörspiel erinnern?
Also das allererste wird schwierig. Ich weiß, ich hatte mehrere, insbesondere Märchenplatten aus den Ende 60ern. Die waren teilweise von meinen Brüdern bzw. meinen Cousins und Cousinen habe ich die irgendwann mal bekommen. Und also da ist es schwierig. Also ich weiß so, es gab sowas mit dem Froschkönig, das waren dann so, so Teldec-Fontana-Platten, was es damals so gab, auch wahrscheinlich die eine oder andere Europa. Ich glaube, Zauberer Zack-Zarack, das war sowas, was ich auf jeden Fall zu Hause hatte. Aber was das erste war, weiß ich nicht. Ich war nur einer, vermutlich der ersten drei Fragezeichen-Hörer tatsächlich, weil ich zu meinem 9. Geburtstag, ich habe im Oktober Geburtstag und hatte eine Tante in Frankfurt, die mir immer Hörspielkassetten mitgebracht hatte. Und die kam dann nicht immer pünktlich zu meinem Geburtstag, sondern die kam halt irgendwann und die kam dann nach meinem Geburtstag und weiß, dass sie mir zum 9. Geburtstag die frisch erschienenen drei Fragezeichen folgen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es jetzt, wahrscheinlich war es der Superpapagei, weil man wahrscheinlich die waren ja nummeriert, da hat die wahrscheinlich auch die ersten zwei oder drei mitgebracht. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich zum 9. Geburtstag oder kurz nach dem 9. Geburtstag dann schon drei Fragezeichen hören konnte und da war ich schon weit vorne. Die gab es also lange dann noch nicht bei uns. Ich habe auf dem platten Land gewohnt. Wir hatten in der nächstgrößeren Stadt, auch ein großes Wort, die hat 7000 Einwohner, das ist also auch sehr überschaubar. Da gab es halt so ein Radio- und Plattenladen da gab es dann auch Hörspiele, aber da hat es noch eine ganze Zeit gedauert, bis da tatsächlich die drei Fragezeichen im Sortiment waren, ja. Aber cool. Da gab es dann auch danach kein Halten mehr.
Ja. Kann ich verstehen. Also ich finde, Hörspiele haben irgendwie so eine ganz eigene Faszination. Ich habe mich auch mit jemandem mal drüber unterhalten und es ist so dieses Geschichten erzählen, man teleportiert sich in eine fremde Welt und die wird erzählt, aber das durch die Sprecher, also durch die, meistens gibt es ja auch jemand, der so ein Hörspiel einleitet und dann auch die Menschen, die sich unterhalten und so weiter, die Geräusche, es schafft so eine schöne Atmosphäre einfach. Wie häufig habe ich mich dabei ertappt, dass ich in der Bahn oder im Auto oder sonst wo ein Hörspiel gehört habe und mich das so gefesselt hat, dass es mir mehrfach schon passiert, dass ich einmal bin ich zu weit gefahren, habe eine Abzweigung dann nicht getroffen oder aber ich bin mit dem Zug zu weit gefahren, weil ich dieses Hörspiel beenden wollte und so weiter, weil es so spannend einfach war.
Und es ist also eins der wenigen Medien, die man wirklich halt auch so nebenbei, gerade bei sowas, ich sag mal im Auto, selbst wenn man selbst fährt, ist es mit dem Buch auch schon schwierig, kann ich sagen, lass das, mach das nicht. aber ein Hörspiel geht da zumindest. Man kann es jetzt wahrscheinlich nicht so intensiv hören, wie wenn man daheim im Sessel mit Kopfhörern sitzt, aber man kann es zumindest genießen und das ist halt das Schöne an dem Medium. Ich habe dadurch, dass ich halt auch so auf dem Plattenland wohne, ganz viel gependelt in alle Richtungen und bis man bei uns in der nächsten wirklichen Stadt ist, ist man halt eine Stunde unterwegs und die Zeit kann man wunderbar mit Hörspielen überbrücken und das ist ein großartiges Medium, nicht nur an sich zum guten Unterhalten, sondern auch vor allen Dingen, weil man eben das auch noch nebenbei genießen kann.
Ja, absolut. Wie stehst du denn dem Thema Hörbuch gegenüber, was ja ein ganz anderes Medium ja eigentlich ist?
Ja, mochte ich auch, ist aus zeitlichen Gründen einfach irgendwie irgendwann weg gewesen. Also es war auch nicht so, dass mich das so gefesselt hat, weil ich da so den Mehrwert nicht unbedingt erkennen konnte. Klar, ich habe dann auch wieder die Möglichkeit, das eben beim Auto, also selbst wenn ich selbst im Auto sitze, zu genießen und muss nicht lesen. Aber so den ganz großen Wurf gegenüber dem Buch sehe ich da jetzt nicht, weil es ja auch immer elendlang ist. Und ich da meistens die Geduld nicht für aufbringe. Also da habe ich dann doch eher, dann lese ich doch tatsächlich lieber ein Buch, als mir ein Hörbuch anzuhören.
Ja, tatsächlich. Da gehe ich auch absolut mit dir. Es gibt so ein, zwei Hörbücher, wo ich gedacht habe, ja, ist ganz nett, aber durch diese Länge einfach. Und bei Büchern, du kannst es in deinem eigenen Tempo lesen. Du kannst dann mal Markierungen machen und so weiter. Natürlich, diese Flexibilität und diese Ortsunabhängigkeit, das ist bei Hörbüchern ein bisschen was anderes. Das hast du mehr. Aber ja, also mein Medium ist es auch nicht. Es gibt hin und wieder einzelne Sachen, die ich schon gerne gehört habe, weil ich zum Beispiel, irgendwelche Leute konnten Sachen gut betonen, wo ich das in meinem Kopf nicht gut betonen konnte, dann vielleicht das ganz interessant. Oder weil ich einfach, ich kann mich daran erinnern, während Klausurphasen, dass ich mir ein Fachbuch, wo es tatsächlich eine Hörbuchausgabe von einem Fachbuch gab, dass ich mir das gegeben habe, während ich gependelt bin.
Und ja, okay,
weil ich
das
halt,
macht Sinn, ja.
So, ich habe es gelesen, ich habe es bearbeitet, ich habe einfach noch eine dritte Informationsquelle einfach gehabt, um das Wissen einfach in den Kopf reinzukriegen. Das fand ich ganz angenehm, aber auf der anderen Seite bin ich doch auch eher so Bücher klassisch lesen und Hörspiele als ein ganz anderes Medium zu hören.
Ja. Also bei Hörspielen macht mir auch die Länge dann tatsächlich nichts. Also da geht auch, wenn man so eine lange Audible-Produktion hat oder so, also die kriege ich auch ganz gut weggedrückt. Aber bei einer Lesung, also wie gesagt, da habe ich so den tatsächlichen Mehrwert gegenüber einem Buch, das macht es nicht wett. Also das kann ich auch nicht so gut. Ist vielleicht nicht so ganz konsequent in der Argumentation, aber bin ich kein Riesenfan von.
Nee, verstehe ich. Du hast Audible gerade angesprochen.
Ja.
Und du hast zu Hause Kassetten und CDs. Wie beziehst du denn an sich deine Hörspiele? Also was ist so mittlerweile so
Also mittlerweile ist das meiste im Stream tatsächlich oder was das öffentlich-rechtliche Rundfunk ist es tatsächlich die ARD-Audiothek. Es gibt ja mittlerweile, ist es wirklich nur noch verschwindend gering, was im Radio läuft und nicht digital zum Download angeboten wird. Das ist wirklich, das sind vielleicht 5 Hörspiele im Monat. Früher, weiß ich, war das ein Riesenaufwand. Man hat Rekorder programmiert, in der Frühzeit hat so analoge Kassettenaufnahmen gemacht. Irgendwann dann gab es, als es das Internet sich so ein bisschen durchgesetzt hat und da eben entsprechend auch Dateien so im Stream zur Verfügung standen, hat man so Streamripper wie Phonostar oder sowas genutzt und da wirklich lange, lange programmiert und sich geärgert, wenn eine Aufnahme nicht geklappt hat und so. Und das ist mittlerweile tatsächlich, also wie gesagt, 5 Stück vielleicht noch im Monat, die ich mitschneide oder aufnehmen muss. Und der Rest ist halt, wie gesagt, im Stream verfügbar oder zum Download auf den Webseiten der ARD verfügbar. Und also da geht schon viel darüber.
Ja, okay. Ja, das ist bei mir ist es tatsächlich auch so. Audiothek, die ARD-Audiothek, die kann ich auch tatsächlich nur empfehlen.
Ja, und ist auch deutlich besser geworden, ja.
Ja, definitiv. Und auf der anderen Seite tatsächlich auch über so eigentlich ist nur ein Streaming-Dienst, nur über Spotify, wo ich dann hin und wieder auch Hörspiele drüber beziehe. Ja. Und dann halt so Fan-Hörspiele, die so kostenfrei im Netz einfach zu finden sind, die halt auch mittlerweile eine echt gute Qualität auch teilweise haben.
Ja.
Also das, was ich tatsächlich beobachte, ich weiß nicht, wie du das so wahrgenommen hast, dass aus diesen kleinen Fan-Hörspielen, dass sich daraus auch kommerziell erfolgreiche Hörspiele entwickeln lassen.
Ja, oder so. Ja, das gibt es doch deutlich. Also liegt aber auch daran, dass, wie ich eben schon mal gesagt habe, dass ganz viele ehemalige Hörspielfans mittlerweile auch Macher sind und es da auch so Strukturen gibt, in die man als Fan auch wieder reingleiten kann. Also ganz oft, dass also irgendjemand, der früher Fan war und dann gesagt hat, ach, ich schreibe jetzt mal ein Hörspiel, die dann auch beim Schreiben geblieben sind oder in der Szene vielleicht früher gescriptet haben und jetzt auch für kommerzielle Labels arbeiten. Also das ist schon gang und gäbe und auch kein falscher Fehler, dass es sowas gibt, weil man hier oft auch tatsächlich ein bisschen was Originelles kriegt und ein bisschen was Ungewöhnliches und was Nischiges vor allen Dingen, was vielleicht nicht an jeder Ecke hörbar ist.
Ja, absolut. Ja, das ist, ich kann da schon was anteasern. Ich habe das unfassbare Glück gehabt, dass ich mit einem Hörspielproduzenten und einem, der die Hauptrolle auch seinem Hörspiel spricht, ich weiß nicht, ob der Name Paul Burkhardt dir was sagt.
Ja, klar.
Mit dem habe ich einen Interviewtermin vereinbaren können und mit dem werde ich jetzt die Tage über sein Hörspiel Wayne McClare und über seine ganze Sache sprechen. Also da wird auch Der kommt ja aus so einer Szene aus von Hörspielfans, hat sein Hörspiel da entwickelt.
Genau, der hat Wayne McClare zunächst beim Hörspielprojekt entwickelt und da die ersten Folgen und ist irgendwann bei Maritim gelandet damit. Und genau, und die gab es dann irgendwann neu produziert. Alle nochmal und das ist cool. Der schreibt ja jetzt ganz viel, ist er ja bei Holysoft unterwegs mit den Abenteuer der letzten Helden. Ja, das ist so ein gutes Beispiel für jemand, der aus der Fanszene da so ins Kommerzielle reingerutscht ist.
Ja, richtig. Und da wird es auf jeden Fall noch coole Sachen geben. Ich finde das einfach so schön. Ich finde es einfach schön, dass Menschen, die mit einem Medium aufgewachsen sind, die sagen, ich habe eine ganze Zeit, ich war Fan davon, mir hat es gefallen, ich habe vielleicht auch mal eine Idee. Weil, wie du schon gesagt hast, vielleicht auch mal so abgetreten oder so ausgetretene Pfade verlassen hat, mal eine kreative Idee hat. Und einfach, ich probiere es einfach. Und selbst wenn dann nur 2-3 Leute das irgendwie feiern und aus manchen ist dann wie ich was Tolles geworden, weil so sehr ich 3 Fragezeichen, TKG und hast du nicht alle gesehen, 5 Freunde und all diese ganzen Sachen gut finde und auch feiere. Aber nach der 400. Folge ist so etwas ähnlich. Das heißt, du weißt, was die 3 Detektive machen. Du weißt, was TKG macht. Du weißt, wie die an die Sachen reagieren, weil es sich nicht ändert. Aber das findest du in allen Sachen, wo es viele Folgen gibt. Und wenn du dann mutige Menschen hast, die einfach was Kreatives machen, finde ich gut.
Ja.
Wie sieht es denn bei dir eigentlich aus? Wie jemand, der sich sehr, sehr intensiv seit mehreren Jahren mit Hörspielen beschäftigt. Hast du schon mal selbst darüber nachgedacht, ein eigenes Hörspiel zu entwickeln?
Ja, ich muss lernen, weil ich habe mal eins gemacht. Das hat aber ein ganz... ich bin ja so ein Luftikus. Also wenn sowas... mal aufs Tapet kommt. Und zwar gab es ein Hörspiellabel, was zum Glück schon wieder Geschichte ist, aus anderen Gründen. Die hatten damals sich neu gegründet und man hat dann so in der Szene halt so geflaxt. Die kamen halt auch aus dem Fanbereich und wollten dann halt auch was Professionelles machen, haben sich dann da als Label neu gegründet, hatten ein gewisses Portfolio mit gleich mehreren Hörspielserien, die sie an den Start bringen wollten. Und ich sagte denen damals, es war so die Hochzeit dieser John Sinclair-Ära, also diese frühen, als John Sinclair von Oliver Döring auf den Markt kam und alle plötzlich Grusel-Hörspiele machen wollten. Ich sagte über die, ihr habt überhaupt kein Grusel-Hörspiel da drin, das ist doch genau das, was der Hörspielmarkt verlangt, weil es gab damals Gabriel Burns, es gab Sinclair, es gab schon Dreamland, die Hörfabrik hatte die Anti-Demon Force, also es war so, irgendwie gab es überall, jedes kleinere low-kommerzielle Label hatte irgendein Grusel-Hörspiel und die aber nicht und die haben dann gesagt, ja, da musst du schon eins schreiben, wir haben halt keins. Und habe ich gesagt, getan und habe dann ein Hörspiel geschrieben. Also, aber auch wirklich so, mehr so aus Gag, aus der Hüfte rausgeschossen und so war es auch. Also es ist jetzt, ist nicht in die Nähe eines Hörspiels des Jahres gekommen, geschweige denn, dass das wahrscheinlich 30 Leute in Deutschland gefunden hätten, die das richtig gut fanden. Aber es ist tatsächlich produziert worden, zwar nicht von dem Label, für das ursprünglich gedacht wäre, sondern von einem anderen Label, der das dann tatsächlich so gut fand, dass er sagte, okay, da machen wir ein Hörspiel drauf. Also wir setzen das mit Sprechern um. Und aber ist grundsätzlich nicht mein Beritt.
Okay.
Ich kann zwar, glaube ich, habe eigentlich schon ein Händchen zum Schreiben. Ich kann also so gerade so im humorigen Bereich, glaube ich, gar nicht so schlecht was schreiben. Wir haben auch so verschiedene Orca-Specials, die eigentlich ziemlich gut waren. Okay waren, also ich will es jetzt nicht zu sehr loben, aber wenn es so ins Humorige geht, da habe ich schon ein bisschen Talent zumindest, aber ich nutze es nicht aus und belästige auch nicht allzu viele damit. Also.
Okay. Aber schade, also vielleicht ist ja jetzt das Gespräch jetzt ein Anlass, dass du vielleicht dich nochmal...
das ist, also mir geht es so oft dazu, dass man denkt, ja, hier der ein oder andere Stoff, das kann doch nicht sein, dass das so, so lax darunter geschrieben ist, das kann man doch besser machen, wo ich dann denke, ich müsste mich eigentlich mal hinsetzen, müsste es mal selbst machen. Mal zu gucken, ob es wirklich so schwer ist, was halbwegs Vernünftiges auf die Beine zu stellen. Was heute halt ein Problem ist, ist halt die Masse. Also das, da sind Autoren, die bringen 15 Hörspiele im Monat raus. Also wo Skript an Skript sich reiht, die also vermutlich gar nichts mehr anderes machen, als Skripte schreiben. Und da ist die Qualität am Ende und irgendwann guckt doch keiner mehr drüber, weil vor allen Dingen das auch runtergeschrieben wird und direkt produziert wird, wie bei Orson Welles früher. Aber sich mit dem Text auseinandersetzen, mit einem Dramaturg auseinandersetzen und so, also das fehlt dann bei vielen, insbesondere kommerziellen Produkten, leider heute so ein bisschen und auch so ein bisschen schade, weil es halt eben dann auch so viel Ware gibt, die man eigentlich nicht hören muss, weil die halt einfach zu einfach sind.
Ja, das wäre tatsächlich auch eine Frage gewesen, was du an der aktuellen Hörspiellandschaft bemängelst, kritisierst vielleicht.
Ja, es ist, also beim kommerziellen Bereich ist es tatsächlich die Massenproduktion. Ich verstehe schon der Grund dahinter, man muss viel anbieten, um sich am Markt zu behaupten. Komm, Masse macht das Geschäft. So war es zumindest am Anfang, als die Streaming-Anbieter am Anfang da waren. Mittlerweile ist das durch diese Einschränkung der Bezahlmodelle vielleicht ein bisschen anders geworden, aber es gibt halt immer noch massenweise Hörspiele. Es kommen jeden Freitag, wenn die großen Veröffentlichungstage sind, ich weiß es nicht. Also jeden Freitag ist zumindest mal ein Sherlock Holmes Hörspiel am Start, was schon viel aussagt über den Markt. Und da ist es halt oft so, dass es sehr einfache Krimi-Stoffe sind, die sich auch zum Teil wiederholen oder wenig originell sind, also immer mit relativ gleichen Figuren, Konstellationen arbeiten. Also da ist selten was dabei, wo man denkt, oha, sowas habe ich ja noch nie gehört. Und dann auch eben in den Dialogen so flach sind. Also da ist oftmals ist die Masse das Problem, dass halt einfach die Qualität ein bisschen auf der Strecke bleibt, weil man halt eben in dem Tempo nicht so sorgfältig produzieren und auch nicht so sorgfältig schreiben kann. Also da ist es im kommerziellen Bereich momentan das größte Problem. Ein Problem der ganz freien Szene, die also über das Kommerzielle hinaus, also eben diese Hörspielprojekte und sowas, ist, dass sie so ein bisschen ihre Leute an den kommerziellen Markt verloren haben. Also die früher die treibenden Kräfte waren, verdienen heute mit Hörspielen ihr Geld und deswegen gibt es immer weniger von diesen Produktionen. Das sind vielleicht noch 20 im Jahr oder so, die wir, also mir zumindest auffallen. Also das ist, soll nicht abschließend sein, aber so auf den gängigen Plattformen ist es schon deutlich weniger geworden in den letzten Jahren und vermutlich oftmals dem Markt geschuldet, weil, wie gesagt, die Leute ins professionelle Gelager gewechselt sind. Eine gute Entwicklung, muss ich tatsächlich sagen, hat das Radio gemacht. Wenn man mich vor 2 Jahren gefragt hat, hätte ich das jetzt also auch mit einem dicken Ausrufezeichen versehen, weil ich dem Radio immer vorgeworfen habe, dass die zu verkopft sind und zu sehr für die eigene Nische produzieren. Also sie haben immer für die in Rente gegangenen Philosophen produziert und die Freunde der Literatur, die sich abends das Pfeifchen anzündigen und am Kamin nochmal ein interessantes Kulturwerk hören und da eben wenig auf die Masse gesetzt haben. Das hat sich dann so ein bisschen geändert, als die ARD-Audiothek kam und man dann auch so messbare Erfolge mitbekam und sah, okay, wenn wir so einen Radio-Tatort ins Netz stellen, der wird ja 200.000 Mal angeklickt. Da ist ja eine gewisse Masse da. Und seither produziert das Radio sehr viel mainstreamig. Und das Problem ist, kippt jetzt so langsam ein bisschen, dass ich sage, ihr Lieben, ihr produziert nur noch mainstreamig, also zumindest was die großen Produktionen anbetrifft, dass die oftmals sehr darauf aus sind, einer breiten Masse zu gefallen und auch nichts mehr Besonderes haben. Also es gibt jetzt, oder es gab vor 2 Jahren oder 3 Jahren, ist es vielleicht jetzt schon her, gab es mal eine Hörspielserie, die bei den ARD-Hörspieltagen vorgestellt wurde und wo die Macher sagten, ja, wir haben als allererstes geguckt, was haben wir denn, was für eine Zielgruppe wollen wir erreichen? Und dann haben wir geguckt, was gefällt der Zielgruppe und haben dann das Genre rausgesucht und haben dann einen Autor dran gesetzt, dass der in diesem Genre was schreibt. Und da dachte ich, das ist, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Also ich finde es immer schöner, wenn man sagt, ich habe eine gute Idee und würde die gern verhörspielen und man guckt dann mal, ob man dafür ein Publikum findet. Ist vielleicht auch nicht der goldene Weg, aber das andere, das war mir dann zu sehr gewollt und ist es dann auch oft und ist dann auch meistens zu formatiert und Ja, und leider sind es oftmals so große Produktionen, wo dann relativ viel Geld im Hörspielbereich reinfließt und die dann ja leider ein bisschen zu sehr so den Geruch haben, ja, wir wollen jetzt einfach dem Markt gefallen. Also wir haben eigentlich nichts Tolles zu erzählen, aber wir erzählen was, was den Hörern da draußen gefällt. Und dann gibt es halt so Produktionen, die sich so ein bisschen so an Netflix anlehnen oder an bekannte Krimi-Formate oder sowas. Und ja, es ist dann so ein bisschen schade, wobei die Qualität insgesamt da immer noch ziemlich hoch ist und es auch immer noch Hörspiele gibt, die ich absolut feiere. Aber es gibt leider mittlerweile auch ganz viel, wo ich sage, auch hätte nicht sein müssen und für die Zeit und das Geld, das es gekostet hätte, hätte man vielleicht auch ein bisschen was Schöneres bekommen können.
Ja, also dem kann ich tatsächlich auch nur beipflichten. Wenn ich mir so überlege, es gibt so ein paar Perlen, es gibt ein Hörspiel, was ich vor einiger Zeit gehört, was mir empfohlen worden ist. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Titel. Jetzt muss ich mal kurz grübeln. Geht so um Stimmen im Ohr. Jetzt habe ich echt den Titel vergessen. Naja, das ist mir entfallen.
Stimmen so ein bisschen, im Ohr, ja.
Ja, also sinngemäß geht es darum, eine junge Frau, die hört auf einmal Stimmen. Und erst hat sie gedacht, dass sie halluziniert. So, und dann stellt sie aber fest, dass diese Stimme mit ihr spricht. Und das ist keine Halluzination, sondern es stellt sich im weiteren Verlauf heraus, dass diese Stimme ein eigenständiges Wesen ist. Und dieser ganze Plot darum ist so gut gemacht. Die Sprecher machen einen fantastischen Job. Die Akustik ist großartig gemacht. Das Problem ist nur, irgendwann hört dieses Hörspiel auf und es hört mit so einem halben Cliffhanger auf. Mhm. Und seit Jahren wird nichts Neues produziert. Man findet keine Informationen.
War eine Radioproduktion oder ein?
Ja, das
oder
ist
eine kommerzielle.
Nee, es ist eine Radioproduktion gewesen.
Okay.
Ich schicke dir nachher mal noch den Link dazu. Ich muss mal kurz nachdenken.
Irgendwas sagt mir das, kommt mir alles sehr bekannt vor. Das Problem ist auch, dass ich mittlerweile, dadurch, dass es so viel ist, überhaupt nicht mehr auf dem Schirm habe, was es so alles gibt. Und ich weiß bei ganz vielen, dass ich es gehört habe.
Ja, aber das ist auch so etwas gewesen, was einzigartig war. Also ich kannte es nicht und die SprecherInnen haben so einen guten Job einfach gemacht. Hat Spaß gemacht zum Zuhören. Ich habe da so viele Leute schon mit angefixt mit dem Hörspiel. Mhm. Das sind wie über die, ist das Podcaster gewesen? Oder nee, wie heißen die nochmal? Das ist Gerold Schmalzried, glaube ich, hieß der.
Gregor Schmalzre.
Genau. Der hat das produziert und.
Wir haben heute Morgen über Gregor Schmalzried noch gesprochen, dass der doch eigentlich nur Mia Insomnia hatte. Und. Ach nee, doch, der hat noch ganz andere. Der hat noch. Für Storyblond hat er noch produziert. Ja, stimmt, genau. Flüsterwelt gibt's.
Genau, danke, Flüsterwelt, das meinte ich jetzt. Richtig, okay. Den Namen habe ich gerade verfehlt. Ja. Und das ist halt einfach großartig gewesen. Und das hört auf.
Das ist tatsächlich das Einzige, was wir von Schmalzried nicht besprochen haben.
Echt? Okay.
Ja, wie gesagt, für Mia Insomnia hat er ja geschrieben. Die haben wir alle drei Staffeln besprochen. Dann das Special und jetzt kommt demnächst von ihm die Blender. Ist auch ein neues und er hatte schon bei damals bei der Plattform Fio, die Älteren werden sich vielleicht noch dunkel dran erinnern, das war auch so eine den Versuch, so eine Art Audible-Klon zu etablieren. Da hat er schon mal die Serie Lynn gemacht. Da gab es auch zwei Staffeln, die auch ziemlich gut waren. Ja, aber das ja, also dann muss ich da mal reinhören. Gut für den,
definitiv.
Danke für den Tipp. Ja,
gerne.
Also das klingt zumindest gut, ja.
Ja, ich fand es auch. Also ich fand es phänomenal. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Ganze zu hören.
Stimmt, das war als Podcast, war bei Podstars. Also auch
genau.
so ein Format, genau. Ja,
ja. Und das ist. Ich finde es einfach schade. Man findet nämlich auch viel zu wenig Informationen tatsächlich über das Hörspiel.
Hat bald Geburtstag. Ist am 14.12.23 erschienen.
Ja, das ist...
22.
Dann hoffen wir, dass nächstes Jahr vielleicht das dann nochmal kommt. Wenn jetzt möglichst viele Leute sagen, wir wollen die zweite Staffel haben, das wäre richtig, richtig gut. Also macht Druck bei Gregor Schmalzried, dass er da was Neues produziert. Kommen wir zu einer anderen Frage noch, und zwar das Thema KI im Hörspielbereich. Ich habt, ich stelle diese Frage tatsächlich immer und regelmäßig, weil ich einfach so interessant finde, was Menschen dazu etwas sagen. Und du kommst ja nicht aus der kreativen Branche, du erschaffst ja keine eigenen Hörspiele, sondern du bist ja eher so in dieser Metaperspektive, so der Übergeordneten. Wie empfindest du das Ganze? Was ist deine Meinung dazu?
Ja, schwierig. Also ich habe jetzt kein... Naja, kein Problem ist falsch, aber zum Beispiel kein großes Problem, wenn man sich von der KI helfen lässt, was zum Beispiel die Skripterstellung betrifft, was meinetwegen auch die Cover, wobei das auch schon so ein bisschen schwierig ist, weil das ja auch direkt Arbeitsplätze kostet. Ja. Was ich noch gut finde, ist, dass man momentan noch recht gut erkennt, wenn irgendwo die KI dran war und wo sie nicht dran war. KI ist... wenn man sie als Thema nutzt, tatsächlich total interessant im Hörspiel. Wir hatten im letzten Jahr, gab es eine Unmenge an Hörspielen, die sich mit dem Thema KI im Hörspiel auseinandergesetzt haben, die also das thematisiert haben. Das war tatsächlich sehr interessant, sehr gut. Die haben auch so einen spielerischen Ansatz gefunden, der auch einen Mehrwert fürs Hörspiel hatte. Zum Beispiel denke ich da an Mötteli, da ging es um einen Hörspielautor, der also quasi sich so quasi so ein bisschen selbst betrachtet, so eine fiktive Welt seiner selbst erzählt und der mit KI versucht, so dem Termindruck ein bisschen entgegenzuwirken und sich da ein bisschen helfen zu lassen und sich da in einen sehr unheilvollen Kosmos begibt, aus dem er nur schwerlich rauskommt und dass eine Katastrophe sich dann an die andere neigt. Und da gab es halt so interessante Ideen. Zum Beispiel hat man da eine Schauspielerin sterben lassen in diesem Hörspiel und die hat quasi einen Nachruf auf sich selbst gemacht und den hat man mit KI einsprechen lassen. Und zwar hat man also ihre Stimme genommen, hat die bei so einer Plattform hochgeladen und dann entsprechend den Text in ihrem Duktus halt wiedergeben lassen, um halt eben diesen Unterschied auch so ein bisschen darzustellen. Wenn man sowas finde ich dann ganz interessant, wenn man mit der KI spielt. Wenn man die KI nutzt, um ja, ich sag mal, da irgendwie was einzusparen oder wie es jetzt vorgekommen ist, dass man verstorbene Sprecher wieder zum Leben erweckt und Hörspiele mit denen macht, da finde ich es dann doch schon sehr befremdlich und sehr, hab dann auch so moralisches Skrupel, wenn das so an die Leichenflatterei geht. Wie gesagt, also wenn es ein spielerischen Umgang mit der KI ist, den man auch irgendwie inhaltlich begründen kann, habe ich kein Problem damit, wenn es darum geht, irgendwie da ein paar Euro einzusparen oder irgendjemand quasi so den Job madig zu machen oder das Ganze einfach zu vereinfachen, weil man halt keinen mehr ins Studio holen muss, dann wird es schon schwierig. Ja, und es gibt jetzt halt immer mehr, wo das der Fall ist. Hier und da wird es ja auch noch gekennzeichnet. Das finde ich ja dann zumindest noch so, dass man sagen kann, okay, wenn ich außen drauf gucke, dann sehe ich zumindest, was ich da bekomme. Und ich bin auch momentan noch nicht angetan von den Ergebnissen. Und sodass ich das dem momentan noch sehr kritisch gegenüberstehe, wenn es dann so in den kreativen Bereich geht.
Ja, kann ich verstehen. Ich finde es auch ein bisschen, ich finde es als Werkzeug, finde ich es ganz spannend und auch so ein bisschen als Stilelement, wenn man das irgendwie verwendet. Ich habe ja zum Beispiel das Intro meines Podcasts habe ich mit einer Musik-KI erstellen lassen und weil man mich nicht singen hören möchte, definitiv nicht. Und das finde ich so als, man merkt einfach daran, weil halt die Musik halt definitiv nicht rund ist, da sind Feder und so weiter drin. Aber es hat einen gewissen Charme einfach und ich fand es einfach ganz, ganz nett. Aber wenn man alles vollständig dann machen lässt, du kannst ja mittlerweile, kannst du dir auch tatsächlich Podcasts mit KI generieren lassen, du kannst Hörspiele mit KI generieren lassen, wenn du das willst. Aber es klingt halt alles nur, es klingt entweder super gestelzen, dass du einfach merkst, wow, das ist merkwürdig. Oder aber es klingt, oder es ist einfach faktisch falsch. Du hast einfach dann Sachen, die eine falsche Information auch transportieren und das finde ich einfach so schade. Oder aber dieses Leichenflatterei, was du da gerade angesprochen hast, dass du das natürlich, und das meiner Meinung nach geht das nicht, es sei denn die Menschen, die die gesagt haben, ich möchte, dass meine Stimme auf ewig konserviert wird und dass meine Stimme da verwendet wird. Okay, wenn die das sagen und wenn die bei klarem Verstand sind und sich all dessen Konsequenzen auch irgendwie bewusst sind, Ja, dann vielleicht kann man das machen. Aber auf der anderen Seite, wenn jemand nicht mehr da ist, dann darf auch die Person auch ruhig verschwinden. Dann darf man die Person in Andenken bewahren. Eben. Weil, ja, dafür, dann hört man lieber, dann hört man sich noch eine alte Folge von dem Hörspiel an und sagt, boah, das war ein toller Sprecher. Schade, dass Person XY nicht mehr da ist.
Ja, aber ich glaube, selbst, also auch wenn die zustimmen, also man muss ja mal denken, man kann ja auch dann auch mehr als Hörspiele damit machen.
Exakt.
Und, ob man dann wirklich in jedem Fall damit einverstanden wäre, was dann mit der Stimme passiert, weiß ich halt nicht. Und vielleicht muss man da die Leute auch mal so ein bisschen vor sich selbst schützen und sagen, okay, auch selbst wenn du das willst, ist vielleicht nicht die beste Idee. Und ich weiß es nicht. Also es hat für mich immer so einen merkwürdigen Beigeschmack.
Mhm, definitiv. Kommen wir zur letzten Frage.
Echt denn, schon?
Wir könnten noch ruhig drei Stunden noch weiter quatschen. Also, dann kommen wir auf jeden Fall zu einer Frage, die mich tatsächlich noch interessieren würde, ist, welche Hörspiele würdest du Leuten empfehlen, die noch nie ein Hörspiel gehört haben? Was ich glaube, dass es solche Menschen gibt.
Eine echt schwere Frage. Ich habe immer so Schwierigkeiten, sowas Allgemeines zu sagen und sowas zu sagen, was, wo ich denke, also das ist jetzt ein Hörspiel, was mir total gut gefallen hat, das musst du jetzt auch gut finden, weil weiß ich, ich habe mitunter einen ganz merkwürdigen Geschmack, was das betrifft und kann auch verstehen, wenn manche Hörer sagen, wir haben es vom Orkos, also wir haben tatsächlich Fans, die hören uns und sagen, oh, ihr habt das total verrissen, das ist genau das, was ich dann hören muss, weil das wird mir dann auf jeden Fall gefallen, das weiß ich jetzt schon. Also die einen auch komplett konträren Geschmack haben und das, was wir gerade an einem Hörspiel loben, eben gut finden und nicht. Und ich näher mich dann meistens, wenn ich so eine Anfrage kriege, was soll ich dann mal hören, näher ich mich meistens über den Geschmack, den ich sonst im Fernsehen oder bei Büchern entwickeln und um so zumindest mal so ungefähr Ahnung zu kriegen, was mögen die denn, was können die denn mögen, weil es gibt nichts, was so vielfältig ist wie der Geschmack und es gibt für alles, gibt es Fans und es gibt Sachen, wo 100 sagen, das ist super und dann gibt es 3, die sagen, das ist der absolute Schrott und von daher ist es mit so einem Allgemeingültigen schwieriger und wenn jemand so sagt, ich habe noch nie ein Hörspiel gehört, was soll ich denn mal hören, wird es echt schwer, weil klar könnte man dem jetzt so eine ganz tolle Nummer empfehlen, also so, sag mal so eins meiner absoluten Lieblingshörspiele ist Nichts nach dem Jugendbuch von Janne Teller. Das kennen vielleicht einige aus dem Deutschunterricht. Da gibt es eine ganz fantastische Hörspielfassung von, die Leonard Koppelmann damals für den SWR produziert hat. Lief unter ferner Liefen, aber ganz fantastischer Stoff. Oder, weil das ja eher, Jugend, heute sagt man wahrscheinlich All-Ager, aber ist ja eher sowas für die jüngeren Ohren, wobei die Inszenierung auch schon so ist, dass da also auch ein Erwachsener ordentlich dran zu knabbern hat. Was so eine meiner frühen Begegnungen in der Hörspielszene war, war der Novembermann, ein Stück von Magnus Wattroth, der, das war auch eine NDR-Produktion, glaube ich, seinerzeit, die ganz toll ist. Da gibt es auch eine Verfilmung, wo ich damals dachte, also die Verfilmung ist mit Götz-George in der Hauptrolle gewesen, also man sieht schon, es ist schon ein paar Tage her, und wo ich zum ersten Mal eigentlich ein großer Götz-George-Fan war, also ich habe alles geliebt von dem und dann mal gesehen habe, ich kannte das Hörspiel, habe den Film gesehen und dachte, boah, wie schlecht ist dieser Götz-George eigentlich. Also es ist als Hörspiel ganz fantastisch, ist vor allen Dingen, das ist so ein Beispiel für mich für einen ganz besonderen Stoff, da gibt es nämlich eine Frau, die einmal im Jahr sagt, sie braucht eine Auszeit von der Ehe und reist mit ihrer Freundin irgendwo hin, um dann halt so 3 Wochen rauszukommen. Mhm. Und auf einer Fahrt dahin verunglückt sie tödlich und der Mann stellt jetzt fest, die war ja allein im Auto, also sie ist gar nicht mit ihrer Freundin gefahren und ist auch eine ganz andere Richtung unterwegs gewesen und spürt dem danach und stellt dann fest, dass die jedem Jahr in diesen 3 Wochen bei einem anderen Mann war und das ist ein Künstler gewesen, der auch noch blind ist und er besucht den jetzt und versucht dann hinter das Geheimnis zu kommen, was an diesem Mann so besonders ist, dass seine Frau, mit der er dachte, er führt eine glückliche Ehe, was das Besondere Besondere ist, dass die da 3 Wochen bei diesem Mann lebt und die beiden Männer treffen dann aufeinander und es kommt dann halt auch irgendwann eben raus, dass diese Frau seine Frau ist, dass die Frau tot ist und die beiden Männer gehen jetzt halt mit dieser Situation, müssen die jetzt umgehen und das ist ein ganz fantastisches Hörspiel. Das hat mich damals absolut begeistert und das wäre sowas, was ich tatsächlich relativ vielen empfehlen könnte, weil das halt von der Story her sehr mainstreamig ist. Es ist nicht zu verkopft und hat eigentlich alles und ist ein sehr überraschenden und originellen Plot.
Okay, klingt ja auf jeden Fall gut. Ich habe es mir aufgeschrieben, der Novembermann.
Ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch irgendwo kriegt. Das ist irgendwann mal bei, bei einem großen Verlag, aber die eine kleine Hörspielabteilung hat, ist es mal erschienen, aber ich kann ja parallel gucken.
Ja, du hast ja die Möglichkeiten, über deine Seite
genau,
zu gucken.
Genau, ich hab ja so eine Seite, wo sowas deutlich zu finden sein sollte.
Echt? Du hast so eine, kennst du so eine gute Seite?
Also die ist jetzt ein bisschen sehr einfach gestrickt, ist auch nur Text drauf, aber die ist ganz gut. Hörspieltipps.net kann man sich mal merken. Wenn man mal so irgendwas anderes sucht und nicht alles bebildert haben will. Hoffmann und Campe war der Verlag und die Produktion war auch für den SWR, also nicht NDR. Ja. Ist aus dem Jahr 2004 und gehört tatsächlich zu den nachhaltigsten Hörspielen, die ich kenne. Ja.
Sehr schön. Ja, ich würde fast sagen, eine Frage habe ich tatsächlich.
Ja, gerne.
Die mich interessieren würde. Besitzt du denn, wenn du noch Kassetten hast, dann musst du ja noch einen Kassettenrekorder besitzen.
Ja,
besitzt du so ein großes Gerät, so ein Multifunktionsgerät, wo Schallplattenspieler, CD-Deck drin ist oder besitzt du einzelne Geräte?
Ich habe hätte man früher gesagt, eine Stereoanlage, so aus einzelnen Elementen, die aber wild zusammengemixt sind. Also da gehört nichts zueinander. Also da gibt es einen Sony-Verstärker, es gibt ein Sony-Tape-Deck, was aber ganz anders aussieht. Das ist noch mit braunem Holz eingefasst, also auch nicht so ganz ein UHR-Plattenspieler. Also es ist wild gemixt. Und ich habe tatsächlich auch noch so ein kleines ITT-Kassettenabspielgerät. Also so diese ganz einfach mit dieser einzelnen Box drauf, geil. Also die nur so groß sind wie ein DIN A5-Blatt. Ein bisschen größer, aber das ist tatsächlich, was ich da habe. In Benutzung habe ich alles nicht mehr.
Okay.
Also der Plattenspieler läuft ab und zu, aber da läuft dann Musikplatten, wenn der läuft. Also da laufen keine Hörspiele. Viel zu schade.
Okay. Ja, gut. Ich hatte es, glaube ich, auch im letzten Interview auch mit Holger auch besprochen. Ich habe noch eine Schallplatte von Das Schwarze Loch.
Loch? Ja.
Und die habe ich mal vor Jahren zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und die höre ich noch gerne, weil das ist eine akustische... Das ist eine Perle einfach, das macht so viel Spaß, das ist so trashig ein bisschen, aber trotzdem, das macht so viel Spaß, das mit einem kleinen Schauspiel zu hören. Meine ganze Bude wirkt dann so ein bisschen wie auf einem Raumschiff, das in der Nähe des Schwarzen Lochs gesogen wird und dann diese Roboterstimmen, die dabei sind, das ist schon richtig cool gemacht, also feiere ich auf jeden Fall. Ja, Olaf, unsere Zeit nähert sich dem Ende. Es war sehr, sehr schön. Es hat mir sehr viel Freude bereitet.
Und mir erst. Großartig.
Sehr schön.
Vielen Dank für die Gelegenheit, über mein Nerdtum mal zu philosophieren.
Sehr, sehr gerne.
Immer wieder ein Fest, ja.
Ja. Apropos, wirst du oder hast du, hörst, kennst du den Podcast Kein Mucks von Bastian Pastewka eigentlich?
Ja, tatsächlich, ja.
Hast du den, hast du schon mal mit ihm sprechen können? Weil der ist ja ein richtiger Hörspiel-Nerd. Also
ja, tatsächlich ist Bastian tatsächlich ein steter Nutzer meiner Seite.
Oh,
hat er
wow.
mal in einem FAZ-Interview verraten, weil er auch tatsächlich noch so ein Programmierer ist. Er mag es tatsächlich, Hörspiele aufzunehmen im Radio und nutzt da meine Seite und freut sich auch immer, kommt ab und zu auch mal eine Mail von ihm und wir haben auch über den Kein Mucks Podcast, der ja auch dann immer Thema im Orcast ist, auch immer regen Austausch und wenn ich mal eine Information brauche, darf ich mich da auch immer an ihn wenden. Also das ist schon so ein schönes, gutes Verhältnis über Hörspiele. Ja, da kann man sich wirklich gut mit austauschen. Ja,
okay. Sehr, sehr cool. Ja,
Da kann ich ja erwähnen, dass der Kein-Mucks-Podcast am 8. Januar wieder losgeht.
Exakt. Ja, richtig. Genau. Da freue ich mich auch drüber. Als ich das mitbekommen habe, ich höre gerne Podcasts, wo hier die Boomer Boys, ich weiß nicht, von Oliver Welke und
Kalkofe. Stimmt, da hat er es ja verraten, genau.
Genau. Und das dachte ich mir, ja, okay, das ist richtig cool, da freue ich mich auch drauf. Und für diejenigen, die nicht wissen, was der Kein-Mucks-Podcast ist, magst du das kurz erzählen oder soll ich das erzählen?
Ja, Kein-Mucks-Podcast ist ein Podcast, den Bastian Pastewka insbesondere ältere Radioproduktionen vorstellt, die so ein bisschen aus der, ich sag mal, Schwarz-Weiß-Zeit des Radios kommen, also so 50er, 60er, 70er Jahre, auch mal 80er. Jetzt wird es in der neuen Staffel auch ein paar relativ neue Produktionen geben, aber so generell ist es halt eher so das gute alte Dampfradio, insbesondere Krimi-Hörspiele, also aus der Zeit, als man noch still und eben ohne Mucks vorm Radio sitzen musste und das spannende Hörspiel genießen konnte. Und rund um dieses Hörspiel, was dann vorgestellt wird, erzählt dann Bastian Pastewka ein bisschen zu den Hintergründen, zu den Sprechern, zu den Regisseuren, zu generell dem Hörspielproduktion der damaligen Zeit. Er ist in verschiedenen Sendern. Er hat ja ab und zu mal Sachen aus vom Rundfunk der DDR, das so im Westen überhaupt nicht irgendwie wahrgenommen wurde oder kaum wahrgenommen wurde. Und da ist dann auch interessante Dinge über die Sprecher zu erzählen gibt. Also das ist schon ein sehr, sehr schöner Podcast, sehr informativer Podcast. Da hängt richtig viel Arbeit rein und richtig viel Mühe und gelingt ihm auch immer wieder so richtig coole, skurrile Perlen rauszufischen.
Oh ja.
Und es macht einfach Laune und ich bin immer froh, dass es da mittlerweile jetzt schon 7 Staffeln dann geben wird ab Januar und es sind immer tolle, überraschende Sachen dabei.
Definitiv, auch eine absolute Hörempfehlung.
Ja, auf jeden Fall.
So, jetzt schließt sich tatsächlich die Akte Interview mit dir. Nein, alles gut. Es war sehr, sehr schön. Ich glaube, ich hätte noch Stunden noch weiter mit dir quatschen können. Aber müssen wir auf jeden Fall mal wiederholen. Und,
aber ich muss ja doch noch was, ich habe ja was total vergessen. Ich habe gesagt, es ist ja total klasse, dass du gerade jetzt um die Ecke kommst, weil es steht ja wieder was an. Ich bin total vergessen vor lauter, die Werbung für meine Seite habe ich schon reingepackt. Aber das wichtigste Ereignis ist ja die Wahl zum Hörspiel des Jahres, die wieder ansteht. Und das machen wir jetzt seit einigen Jahren und das ist tatsächlich ein richtig großes Ding mittlerweile geworden. Also es ist richtig dicke Beteiligung, also deutlich mehr Teilnehmer, als wir überhaupt Hörer haben im Podcast. Und das wird mittlerweile auch von ganz vielen Machern mitgetragen und die auch da ganz heiß drauf sind, eine möglichst gute Platzierung zu machen. Also die Wahl zum Hörspiel des Jahres hatten wir uns mal rausgesucht. Wir hatten das ganz am Anfang vom Orcast haben wir das selbst gemacht, haben also gesagt, das ist unser Hörspiel des Jahres, das war das Beste in diesem Jahr. Und irgendwann haben wir gesagt, macht ihr das doch, liebes Publikum. Und wir haben da einen Modus gefunden, der ziemlich gut ist. Also wir machen das in 3 Etappen. In der ersten Etappe können uns Leute 25 Vorschläge einreichen. Wild gemixt, also es gibt keine Vorgaben. Es muss halt aus dem vergangenen Jahr sein. Also wir starten immer am 1. Januar und da müsstet ihr jetzt dann quasi eure 25 Lieblingshörspiele aus dem Jahr 2025 uns schreiben. Und da machen wir dann eine Top 100 draus. Aus dieser Top 100 habt ihr dann wieder 14 Tage Zeit, eine Top 10 draus zu machen, indem ihr halt eben 10 Hörspiele vorschlägt. Und aus diesen meistgenannten 10 ermitteln wir dann in der letzten Runde nochmal das Hörspiel des Jahres. Und das stellen wir dann auch im Podcast nochmal vor. Haben bisher auch immer mit den Machern des Hörspiels dann, also des Gewinnerhörspiels dann auch immer sprechen können. Haben dann so eine kleine Gala immer vorbereitet. Also wir ziehen dann auch für den Podcast den Anzug an. Das ist ja ganz wichtig, dass man da optisch auch immer sehr angemessen im Format ist. Und das macht immer eine Riesenlaune und ganz viele fiebern dem Ding ja auch immer total entgegen und freuen sich total darauf, mitmachen zu dürfen. Und also das macht nicht nur uns Spaß, sondern auch ganz vielen Hörern. Und jeder ist bass erstaunt, wie weit seine Favoriten kommen oder eben auch nicht. Und ist immer so ein schöner Vergleich, wie weit funktioniert denn der eigene Geschmack so im Massengeschmack.
Schön.
Und,
das ist ein guter Tipp gewesen. Ja. Also Wahl zum Hörspiel des Jahres. Und wenn ihr Hörspieltipps sucht, dann geht bitte unbedingt auf die Seite hörspieltipps.net von den lieben Olaf. Und hört auch in den Podcast rein, Orcast. Olaf, ja. Wir hören, lesen uns wieder.
Auf jeden Fall. Sagen. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir einen Riesenspaß gemacht und es schreit nach einer Wiederholung.
Definitiv. Ciao.
Alles klar, ciao.
Das war das Interview mit Olaf van der Heide. Er ist der Begründer von hörspieltipps.net, einer Seite für Hörspielfans und alle, die dies werden wollen, ist wie ich die Seite, wo du alles über Hörspiele erfährst, wo, wann welches Hörspiel ausgestrahlt worden ist, wer der Herausgeber ist und so weiter und so fort. Eine fantastische Seite, da merkt man, Olaf sich sehr, sehr viel Mühe gemacht hat. Alle Links dazu habe ich dir auch in die Shownotes gepackt. Und nicht vergessen, Olaf hat auch den Podcast Orcast mit begründet. Auch alle Links findest du in den Shownotes. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, dass sich Olaf die Zeit für mich genommen hat. Wenn du jetzt sagst, boah, ich habe auch ein geiles Hörspielprojekt, ich bin vielleicht Hörspielautor, Autorin, ich habe aber auch vielleicht noch mit Büchern zu tun, möchte auch mal gerne im Podcast vorkommen. Sehr gerne. Schreib mich gerne proaktiv auch an. Du findest meine ganzen Kontaktdaten auch in der Folgenbeschreibung. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren ersten Weihnachtsfeiertag. Morgen hören wir beiden uns dann wieder, wenn du magst. Bis dann. Ciao.